Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Es war ein Hoffnungsschimmer, das erste internationale Literaturfestival in Odessa vor 10 Jahren. Obwohl Russland damals bereits die Ostukraine angegriffen hatte, trafen sich Schriftsteller aus der Ukraine und Russland, um genau darüber zu sprechen. Den Krieg, seine Gründe und seine Folgen. Eine Folge ist, dass das Festival ins Exil gehen musste. Wir berichten gleich. Außerdem über Kunst, die gegen Missstände kämpfen will. Die Friedrich-Ebert-Stiftung zeigt Kunst mit Engagement. Zuerst aber ins Kino. Heute startet der Film Like a Complete Unknown, eine Filmbiografie über Literaturnobelpreisträger Bob Dylan und damit auch über die Schwierigkeit, mit dem Erfolg umzugehen und den Bildern, die sich andere von Stars machen, selbst wenn sie erst am Beginn ihrer Karriere stehen.
Da sind 200 Menschen in diesem Raum und jeder will, dass ich jemand anders bin. Die sollten mich einfach lassen.
Dich wie lassen?
Wie auch immer sie mich nicht haben wollen.
Ja, wie auch immer sie mich nicht haben wollen. Like a Complete Unknown, ein Film über Bob Dylan, nominiert für 8 Oscars. Katja Nikodemus hat ihn schon gesehen. Katja, was ist denn das Unbekannte, dem wir da möglicherweise begegnen, was wir erfahren über die lebende Legende Bob Dylan, was wir noch nicht wissen?
Na, das Gute ist erstmal, man muss kein Fan sein, um an diesem Film Freude zu haben. Ich meine, Dylan-Spezialisten, die werden hier natürlich Dinge erzählt bekommen, die sie in- und auswendig kennen. Und für uns andere liefert der Film eigentlich schon so ein bisschen Hollywood-Volkshochschule, kann man sagen. Also James Mangolds Film, der beginnt ja 1961, als Bob Dylan, gespielt von Timothy Chalamet, als er in New York City aufschlägt, ein Bürschchen mit lockigem Haar und Schiebermütze. Und er wird sein großes Idol, den Folksänger Woody Guthrie, im Krankenhaus besuchen und er wird dessen Freund, der Folklegende Pete Seeger, und Guthrie eben ein Lied vorsingen und beide Männer, die erkennen natürlich sofort Bob Dylans Talent. Das ist eine wunderschöne Szene. Und Seeger, gespielt von Edward Norton, der verschafft dann eben Dylan Auftritte in Kellerbars und Volksspelunken. Und der Film erzählt eben diesen rasant schnellen Aufstieg von Bob Dylan, der sich hier immer wieder neu erfindet. Also der plötzlich Sonnenbrille trägt und dann sprengt er das traditionelle Folkmusikfestival in Newport und mit seinen E-Gitarren. Also das hat man eigentlich ganz schön in dem O-Ton eben gehört. Unter dem Druck des eigenen Erfolges wird er sich immer wieder transformieren. Das erzählt der Film.
Ja, der Druck des eigenen Erfolges, der spielt wohl eine große Rolle im Leben von Bob Dylan, der ja, sagen wir mal, nie so jemand war, der das alles leicht genommen hat, immer mit seiner Rolle gefremdelt hat, sich Fragen gestellt hat über sich selbst. Du hast schon gesagt, es spielt Timothy Chalamet Bob Dylan in diesem Film, ja auch ein Superstar, auch Oscar nominiert für diese Rolle. Und der singt auch selbst im Film. Nimmt man ihm denn den Bob Dylan ab?
Also man kann natürlich jetzt schon seit dem amerikanischen Filmstart im Dezember, kann man ja überlesen und hören, wie viele Jahre sich Chalamet auf die Rolle vorbereitet hat, nämlich ganze 5. Und er hat eben Gesangs- und Gitarren- und Mundharmonika-Unterricht genommen und die Songs klingen tatsächlich toll und überzeugend. Und er singt natürlich auch die All-Time-Hits jener Dylan-Jahre, also Blown in the Wind. Und ja, wenn dann Bob Dylan zum Star wird und sich dem Rummel mit der Pose des, kann man sagen, introvertierten, melancholischen Künstlers entziehen will, dann wirkt auch Timothy Chalamet zunehmend ein bisschen wie so, ja, ein sich selbst inhalierender Poser. Aber das passt dann auch irgendwie zur Rolle.
Regie führt James Mangold. Der hat zuletzt Indiana Jones gedreht, aber auch mit Walk the Line schon einen Film über das Leben von Johnny Cash gemacht. Das ist ein Film, der wesentlich in den 60er Jahren spielt. Sieht er auch so aus?
Der sieht so aus, also die Ausstattung ist natürlich 1A. Ich meine, der Film ist ja auch für diverse von diesen, ja, neben Oscars eben nominiert. Ich glaube auch bestes Szenenbild und so weiter. Und es ist eigentlich, man muss auch sagen, er sieht klassisch aus, ist auch ein wunderbar klassisch erzählter Film. Schnörkellos und trotzdem liebevoll, kann man sagen, weil auch der Film selbst oder damit der Regisseur Mangold, die betreiben eben keinen Geniekult, sondern Bob Dylans Geschichte wird als Ensemblefilm erzählt, als Folge von prägenden Begegnungen. Und das ist das Schöne, dass eben all diese Schauspieler, eben Edward Norton als Pete Seeger, auch Elle Fanning in der Rolle von Bob Dylans erster Freundin, dass die alle so ein Ensemble bilden und eigentlich auch einen Rhythmus. Und auch daraus zieht der Film, kann man sagen, wirklich eine sehr schöne Musikalität. Und das ist eben die Inszenierungsqualität von James Mangold.
Die 60er Jahre sind eine Zeit gewesen, auch der Protestkultur. Ist ja vielleicht naheliegend, dass man sich da heute wieder für interessiert. Es gibt ja ein paar Parallelen vielleicht zur Gegenwart. Spielt das irgendeine Rolle im Film?
Ja, darüber habe ich auch nachgedacht, auch beim Sehen des Films. Es gab ja 2007 auch den großartigen Bob Dylan-Film I'm Not There von Todd Haynes. Der hat der Dylan dekonstruiert und ihn aufgespaltet in viele verschiedene Schauspieler, also Cate Blanchett, Richard Gere, Christian Bale, Heath Ledger. Und jetzt dieser Film, der versucht ja das Gegenteil, der ist eine Konstruktion und Rekonstruktion. Und es kann schon sein, vielleicht entspricht der Film einer Sehnsucht nach einer Figur, die ja politischen Realismus und zu einer freischwebenden Künstlerindividualität verbindet. Ich meine, Dylan war ja das Idol der Protestbewegung jener Jahre, eben Anfang 60er bis Mitte 60er. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, ich würde die Existenz dieses Films gar nicht überpolitisieren. Bob Dylan ist einfach in allererster Linie ein idealer Filmheld. Liebender, sich selbst erschaffender Künstler, Bewahrer der Tradition und Rebell gegen die Folktradition. Also letztlich ist das wirklich ein Film für alle.
Katja Nikodemus über Like a Complete Unknown, von heute einem Kino, ein biografischer Film über Bob Dylan. Dankeschön. Das internationale Literaturfestival von Odessa, das findet gerade nicht in der Ukraine, sondern im polnischen Krakau statt. Das Festival ist im Exil, denn Odessa ist immer wieder Ziel von Raketenangriffen. Eine Stadt im Krieg. Im 10. Jahr seines Bestehens und zugleich im 3. Jahr des vollständigen russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine stand der Krieg auch im Zentrum des Festivals und damit die Brüche, die damit einhergehen. Cornelius Willenkämper war dabei.
Am 3. Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine zeigte man auf dem historischen Krakauer Marktplatz Rynek ungebrochene Solidarität. Während tausende polnische und ukrainische Demonstranten Putins Krieg verurteilten, diskutierten wenige Schritte entfernt im prunkvollen Potocic-Palast Intellektuelle aus Ost- und Westeuropa über die Kriegsgegenwart und Zukunft. Im Westen habe man noch kein Bewusstsein dafür entwickelt, dass es um die größte historische Zäsur seit 1945 gehe, so der Essayist und Journalist Marco Martin, der das Festival eröffnete.
Im Osten ist es anders. Da ist die Erfahrung des Bruchs und der Fragilität von Gesellschaften natürlich viel ausgeprägter. Die Erfahrung des Stalinismus, in der Ukraine jetzt die Erfahrung des gewalttätigen Putinismus. Das sind natürlich ganz andere Erfahrungshintergründe. Und das östliche Vorwarnsystem bei Intellektuellen ist es etwas, was uns allen auch im Westen ja helfen kann.
Die Aufgabe von Literaten sei es nun, den Lügnern nicht das Feld zu überlassen und für eine scharfe Begrifflichkeit zu sorgen, so Martin. Die Solidarität mit der Ukraine wurde beim Literaturfestival Odessa im Krakauer Exil auch ganz praktisch deutlich. Der polnische Autor Andrzej Stasiuk sammelte im Festivalfoyer für seine Organisation Frontlinie mit einer Spendenbox für die medizinische Versorgung ukrainischer Frontkämpfer. Der Ukrainer Andrei Kurkov, der nach dem russischen Angriff 2022 mittlerweile in seine Heimatstadt Kiew zurückgekehrt ist, betonte die konkrete Bedeutung der Literatur in Kriegszeiten.
Dichterinnen und Dichtern wird gerade jetzt bewusst, wie wichtig ihre Arbeit auch in Kriegszeiten ist. Soldaten und Zivilgesellschaft können sich angesichts von alarmierenden Frontnachrichten, Luftalarm oder Raketenangriffen nicht auf lange Texte oder Romane konzentrieren. Gedichte dagegen sind kurz und emotional und können die Menschen unmittelbar motivieren. Deswegen machen sich Gruppen von Dichterinnen und Dichtern auch regelmäßig auf den Weg in die Frontgebiete und veranstalten dort Lesungen.
Putin könne, so der Tenor des Festivals, nur mit einer fest geeinten Position oder gar Intervention des Westens gestoppt werden. Und was folgt dann? Der österreichische Autor Robert Menasse sieht den Krieg als Lackmustest der europäischen Idee. Die oft wiederholte Behauptung, in der Ukraine kämpfe man um europäische Werte, hält er für eine, so wörtlich, hohle Phrase, solange es in angekündigten Friedensverhandlungen vor allem um die Verteidigung nationaler Grenzen und Interessen gehe. Europa habe jetzt die Gelegenheit, sich auf seine ideellen Ursprünge zu besinnen.
Das zeigen wir zum Beispiel dadurch, dass wir die massivsten Wiederaufbauhilfen geben, dass ganz Europa zusammensteht, um die Ukraine so schnell wie möglich wieder aufzubauen. Und nicht, weil wir auf die seltenen Erden spitzen, sondern weil es um die Menschen geht. Und wenn es gelingt, das zu vermitteln, dann werden die Menschen in der Ukraine die EU zu lieben und zu achten beginnen und damit die nachnationale Idee beginnen zu verstehen.
Robert Menasse stand mit dieser Haltung für die Missverständnisse zwischen Intellektuellen aus Ost und West. Menasses Vorstellung eines nachnationalen Europas hält der Ukrainer Juri Andrukowitsch etwa für einen klaren Irrtum, für eine anti-ukrainische, pro-russische Position.
Das ist irgendwie Fantasie, Utopie. Europa wird nie nachnational sein. Europa ist reich wegen der Verschiedenheit der Nationalitäten, nationalen Sprachen, und das kann auch produktiv sein.
Das internationale Literaturfestival Odessa im Krakauer Exil schärfte eine zwiespältige Zukunftsperspektive. Während man sich in Osteuropa auf eine weitere Eskalation einstellt, herrscht dennoch auch trotz Wut und Ermüdung eine gewisse Zuversicht, dass man auch im Westen die konkrete Gefahr von Putins Krieg für ganz Europa erkennt. Die Verteidiger des ukrainischen Kultur- und Nationalbewusstseins, so scheint es, sind angesichts dessen geeinter denn je.
Das internationale Literaturfestival Odessa zu Gast in Krakau und unvermeidbar hochpolitisch. Was Kunst und politisches Engagement miteinander zu tun haben, das untersucht die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung im Jahr ihres 100-jährigen Bestehens. 1925 wurde sie gegründet, kurz nach dem Tod von Friedrich Ebert, der Vorsitzender der SPD war und erster Reichspräsident in der Weimarer Republik. Und sie sollte etwas verändern, diese Stiftung, zum Beispiel Kindern aus Arbeiterfamilien ein Studium ermöglichen. Do you have something to fight for? Heißt eine Ausstellung, die heute eröffnet wird in der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin und sich auch speist aus der stiftungseigenen Kunstsammlung. Franziska Richter ist eine der Kuratorinnen. Ich habe sie gefragt, ob denn die Stiftung vor allem politisch engagierte Kunst gesammelt hat.
Sie hat politisch engagierte Kunst gesammelt. Wenn man auf die Biografien der Künstler der Sammlung schaut, sind das sehr viele Künstler, die 1933 ins Exil gehen mussten, aufgrund sozialdemokratischer Gesinnung oder aber auch, weil die Nationalsozialisten ihre Kunst unter das Label entartete Kunst gesetzt haben. Viele haben Berufsverbot bekommen. Und das freut uns sehr, dass wir diese Schätze auch bewahren und zeigen. Wir haben ganz vielfältige Künstler aus der DDR, die aus Schenkung, Nachlässen, Käufen zu uns gefunden haben.
Und was haben Sie da jetzt ausgesucht? Was ist das, für das die Kunst kämpft in Ihrer Ausstellung?
Ja, also die Kunst, das wollen wir dazu sagen, die kämpft nicht für ein bestimmtes Ziel. Für uns ist die Kunst immer frei. Also das ist wichtig. Uns Kuratoren war wichtig, Kunst steht immer für sich und muss nicht instrumentalisiert werden. Kunst schafft aber Räume für die Diskussion und die Begegnung. Und Kunst macht sichtbar das, was ist und vielleicht auch sein könnte, stellt den Konjunktiv immer dar. Und wir haben 60 Kunstwerke ausgesucht aus der Sammlung, die für uns für bestimmte Epochen stehen, die eben etwas zeigen, wie zum Beispiel gerade die frühen 20er Jahre, wo der Betrachter jetzt weiß, was danach gekommen ist, für bestimmte Themen, die sie stehen, auch sozusagen, wir haben viele Porträts von Politikern, Politikerinnen, wir haben Krieg, Vertreibung, Repression, Themen, und wir haben aber die eben in Dialog gesetzt mit stipendiatischen Arbeiten. Da haben wir mit den Kunststipendiaten eine Ausschreibung gemacht und 23 zeitgenössische Positionen einladen können, die eben praktisch die Sammlung und das, was sie erzählt, auffüllen. Also wir haben auch geschaut, was zeigt die Sammlung nicht und was sollte sie aber zeigen, um sozusagen in unsere Gegenwart zu ragen.
Ja, wo sind denn da die Unterschiede? Also ich lese bei Ihnen, bei den Künstlerinnen und Künstlern, die gezeigt werden, zum Beispiel Francisco de Goya, Bernhard Heisig, Günter Grass, Käthe Kollwitz, Karl Schmidt-Rottluff, also Engagement sozusagen aus dem 18. bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein und etwas darüber hinaus. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten, die jetzt arbeiten, vielleicht auch konkret für die Ausstellung gemacht haben, sind das andere Arten, mit Politik, mit Gesellschaft umzugehen, die in der Kunst zu zeigen?
Sie haben jetzt andere Formen gewählt, wir haben auch verschiedene andere Materialien, aber auch das, und das ist das Interessante, die Themen sind auch gleich. Ne? Also auch das, was eine Käthe Kollwitz dargestellt hat, wir haben eine großartige Radierung 1878, den Kampf der ArbeiterInnen. Und wenn man jetzt in die Gegenwart schaut, dann haben wir auch Stipendiatinnen, die sich auch damit befassen, mit dem Ungleichgewicht zwischen Arbeit und Macht, ne? Der zunehmenden Ungleichheit, auch der Frauenrechte. Was aber die Stipendiaten neu eingebracht haben, sind Fragen der Klimakrise, also der Ökologie, der Achtsamkeit mit Ressourcen, auch Identität und Selbstbestimmung. Wir haben sehr sexualisierte Bilder in der Sammlung, die auch der Zeit entspringen, 20er, 30er Jahren. Und unsere Stipendiaten haben hier eben ergänzt und auch sozusagen gerade mit Jian Chakmak oder Jevgenia Bedarusets oder Xenia Kuleshova, das sind drei Namen der Stipendiaten, die eben ganz bestimmte anders arbeiten, andere Frauen zeigen, selbstbestimmte Frauen. Aber auch immer natürlich immer in dem Gegenstück, was sind die Gegenpole dafür? Gegen was müssen wir kämpfen? Weil es ist ja leider ein Rollback gerade, ne? Von auch so reaktionären und autoritären Gesellschaften, in denen wir uns befinden gerade. Ne?
Der Titel der Ausstellung Do You Have Something to Fight For? Der bezieht sich auf eine Arbeit der ukrainischen Künstlerin Polina Stonuschko. Die stellt ja die Frage mit dieser Arbeit, ob man überhaupt irgendwas hat, für das man eintreten will. Ist das dann die Ebene oben drüber, wo es darum geht, was ist eigentlich der Mensch und wie verhält er sich in der Gesellschaft?
Ja, wir wollten fragen, für was kämpfst du, für was engagierst du dich? Also nicht immer nur gegen etwas, sondern für etwas. Und es steht ja sehr viel auf dem Spiel. Die Demokratie ist sehr, sehr gefährdet, wird in Frage gestellt. Und Polina Stonuschko hat das am 22. Februar vors Brandenburger Tor gesetzt. Also diese Frage, sozusagen als so ein Banner. Ich war mit dabei, ich fand das sehr, sehr berührend. Es ist eine unglaubliche Energie davon ausgegangen. Sie macht das öfter, so Intervention in den öffentlichen Raum, weil auch für uns ist der öffentliche Raum natürlich auch so ein Diskursraum, ne, den man besetzen muss und eben nicht nur durch Menschen, die gegen Flüchtlinge sind oder die gegen Demokratie sind, sondern wir wollen sagen, wir sind für etwas und wir sind viele, wir sind mehr. Und sie hat das eben auch ganz bewusst gemacht, um anzuregen, dass man für die Demokratie kämpft. Die ist keine Selbstverständlichkeit und Demokratie braucht Demokratinnen und damit sind wir wieder bei Friedrich Ebert, der hat das nämlich so als sein Motto gesehen.
Kuratorin Franziska Richter über eine Ausstellung mit politisch engagierter Kunst in der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin und dem Kunsthaus Bethanien. Die einzige politische Aussage, die die brasilianische Künstlerin Lenora de Barros in ihrer Arbeit formuliert, ist die, dass auch keine Aussage eine Aussage sein kann, nämlich die der absoluten Freiheit der Kunst, des Spiels, der Kreativität. Kann es eine radikalere Kunst geben als die konkrete, die nur das gelten lässt, das ist, im Moment, im Werk und Bezüge und Debatten gar nicht braucht? Der Kunstverein in Karlsruhe zeigt jetzt Videotextgedichte, Installationen, Filme und Performances von Lenora de Barros. Dominik Wetzel war dort und viele Tischtennisbälle.
Mitten im ersten Saal des Badischen Kunstvereins steht eine Tischtennisplatte, auf der gerne gespielt werden darf. An den Wänden hängen und liegen kleine Arbeiten der Künstlerin Lenora de Barros. Ein Tischtennisball in einer Schraubzwinge oder auf einem Kissen thronend.
I always love ping-pong balls because
ich habe Tischtennisbälle schon immer geliebt. Sie sind quasi ein Nichts. Sie wiegen kaum etwas, sind empfindlich und doch erstaunlich robust. Bei einer meiner ersten größeren Ausstellungen habe ich 5000 Tischtennisbälle in der Galerie auf den Boden ausgeschüttet. Das war ein irres Geräusch. Ich liebe den Klang, den sie machen, wenn man mit ihnen spielt. Und daraus habe ich die Ping Poems kreiert.
First Ping Poem.
Lenora de Barros ist eine Wort- und Klangzauberin. Sie wurde 1953 in ein sehr künstlerisch geprägtes Elternhaus geboren. Ihr Vater war Maler und ihre Mutter liebte Literatur und Sprachen. Sie selbst studierte später Linguistik und kam schnell in Kontakt mit Künstlerkreisen ihrer Heimatstadt Sao Paulo. Zu dieser Zeit gab es eine Vorliebe für Performances. Zum Beispiel war ich begeistert von den Performances von Yoko Ono und von den Arbeiten der Fluxuskünstler. Die konkrete Poesie hatte in den 50er Jahren ihren Höhepunkt. In den 70ern, als ich anfing, künstlerisch zu arbeiten, war das eigentlich vorbei. Aber ich nutzte die Freiheit, die sie geschaffen hatte, für mich, um sie weiterzuentwickeln und neue Möglichkeiten zu erkunden. In einem der Ausstellungsräume bleibt die 71-jährige Künstlerin plötzlich an der Wand stehen. In hellgelber kleiner Schrift sind dort unzählige Buchstaben ohne Lücken dicht aneinander gedruckt. Und Lenora de Barros beginnt zu performen.
Oh, oh, mi, mi, son, minimum son, minimum son, minimum son, minimum.
Als ich ein Kind war, habe ich es geliebt, auszuprobieren, was man alles mit dem Mund und der Stimme für Geräusche machen kann. Diese Spielereien hat sie später in einem Video weitergeführt. Die Kamera ist ganz nah an ihrem Mund und sie macht mit Zunge, Lippen und Zähnen alle nur denkbaren Geräusche. Die Zunge taucht immer wieder in ihren künstlerischen Arbeiten auf, auch in einer Fotoserie. Lenora de Barros erzählt, wie sie entstanden ist. Ich wollte ein Gedicht über die Geburt eines Gedichts schreiben. Ich habe ewig daran gesessen. Dabei bin ich kurz über der Schreibmaschine eingeschlafen und habe geträumt, meine Zunge wäre mir aus dem Mund gefallen und zwischen all den Typenhebeln der Schreibmaschine eingeklemmt. Ich habe gleich meine Schwester angerufen und wir haben diesen Traum für die Fotoserie nachgestellt. Und jetzt sieht man hier, wie meine Zunge in der Schreibmaschine festklemmt.
In the typewriter machine.
Die Ausstellung im Badischen Kunstverein bietet einen hervorragenden Einblick in den künstlerischen Kosmos der außergewöhnlichen Künstlerin Lenora de Barros. Und sie ist darüber hinaus auch ästhetisch ein besonderes Vergnügen. Denn die Leiterin Anja Kasser und ihr Team haben sich viel Mühe bei der Konzeption der Ausstellung gemacht und zum Beispiel einige hintereinander liegende Räume wie ein begehbares Buch inszeniert. Auch Lenora de Barros ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Während die 71-Jährige durch ihr Lebenswerk führt, fällt ihr ein, dass es ein Projekt gibt, das sie unbedingt noch verwirklichen möchte. Ich habe diesen Traum, zu lernen, wie man Bauchrednerin wird. Ich finde das absolut faszinierend und auch ein bisschen unheimlich. Aber ich stelle es mir einfach verrückt vor, mit sich selbst einen Dialog führen zu können.
Me, myself and I.
Lenora de Barros im Kunstverein in Karlsruhe. In 4 Wochen startet die Leipziger Buchmesse, die heute Programmdetails bekannt gegeben hat. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
An KI kommt im Moment kein Bereich vorbei, auch nicht die Kultur. Auf der Buchmesse in Leipzig wird die Beschäftigung damit allerdings sicher intelligenter sein als im Weißen Haus. Ein neuer Themenbereich heißt Mensch und KI – schöne neue Welt. Ebenfalls neu auf der Buchmesse eine Bühne für literarische Audioproduktionen. Und das Gastland der Buchmesse ist dieses Jahr in Norwegen. Einer der bekanntesten Schriftsteller des Landes ist Karl Ove Knausgård, der in Leipzig vor Ort sein wird. Angekündigt haben sich außerdem die Literaturnobelpreisträgerinnen Svetlana Aleksijewitsch aus Belarus und Olga Tokarczuk aus Polen und aus Deutschland, unter anderem Jakob Hein und Marion Poschmann. Die Leipziger Buchmesse beginnt am 27. März. Freundliches Charaktergesicht mit Bösewicht-Qualitäten, so könnte man den US-amerikanischen Schauspieler Gene Hackman sehr kurz beschreiben. Glaubwürdig als Cop, Killer und Komödiendarsteller, bevor der 1930 geborene Hackman mit dem Gangsterfilm Bonnie and Clyde bekannt wurde, hatte er zahlreiche unglamouröse Nebenjobs als Pförtner oder Möbelpacker. Richtig erfolgreich wurde er dann mit den French Connection-Filmen, in denen er einen Polizisten spielte und dafür mit seinem ersten Oscar ausgezeichnet wurde. Er selbst hielt sich für einen ganz normalen Typen.
I look like the common guy or act like him or I am pretty common, you know, in many ways. I like to keep my personal life fairly common.
Er sehe aus wie ein gewöhnlicher Typ und auch sein Lebensstil sei sehr gewöhnlich, so Hackman, der vor 20 Jahren dem Filmgeschäft den Rücken kehrte und stattdessen lieber malte, tauchte und Romane schrieb. Gestern ist Gene Hackman im Alter von 95 Jahren gestorben. Für Schauspieler Kevin Costner, mit dem Hackman in den 1980er Jahren zusammenarbeitete, war er der beste Schauspieler.
But I would say probably Gene was the best actor that I'd ever worked with.
Etwa 115.000 Aufnahmen bzw. Fotografien umfasst das Lebenswerk des Fotojournalisten Ulrich Mack, der letztes Jahr gestorben ist. Darunter legendär gewordene Aufnahmen des ehemaligen amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy in Deutschland, der Sängerin und Schauspielerin Hildegard Knief oder des Schriftstellers Henry Miller, der mit seinem Verleger Heinrich Ledig Rowohlt Tischtennis spielt. Als Fotoreporter arbeitete Ulrich Mack unter anderem für die Magazine Stern und Twen. Die Bayerische Staatsbibliothek hat nun seinen Nachlass gekauft und erweitert damit ihr Bildarchiv, nach eigenen Angaben das größte in öffentlicher Hand in Deutschland.
Anja Reinhardt mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Der britische Premier Starmer in Washington, das Programm der neuen Regierung in Österreich und die deutsche Diskussion um die Schuldenbremse. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Guten Abend.